Hallo und herzlich willkommen zu Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute geht es mal um ein anderes Thema, nämlich um das Thema rechtliche Beratung, rechtliche Sicherheit bei Bauverträgen oder Verträgen mit Modernisierungsfirmen. Was es da zu beachten gibt, dazu weiß Manuela Reibold-Rohlinger mehr. Hallo und herzlich willkommen, Frau Reibold-Rohlinger.
Ja, hallo.
Schön, dass Sie da sind. Mögen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern einmal ganz kurz vorstellen?
Hallo, mein Name ist Manuela Reibold-Rohlinger. Ich bin Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht, Bau- und Immobilienrecht. Und mein wichtigstes Thema seit 30 Jahren, in dem ich jetzt Baurecht mache, ist die Prävention am Bau. Ich habe deshalb 2011 die Firma Bauglück gegründet, die Bauherren berät, bevor sie bauen, um eben die vielen Fehler, die man immer wieder machen kann, zu verhindern. Ja, wir haben uns wirklich auf die Fahne geschrieben, dafür zu sorgen, dass man entspannt und ohne Stress ins Eigenheim kommt. Und deshalb ist, wie gesagt, das Thema Prävention auch in unserer Kanzlei eines der wichtigsten. Wir führen natürlich auch Prozesse, aber viel, viel lieber verhindern wir diese.
Ganz vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute zu Gast sind. Vielleicht starten wir mal ganz kurz mit dem Worst Case. Wenn mein Bauträger insolvent gegangen ist, was kann ich denn dann tun?
Da muss man zunächst mal festlegen, wen Sie genau meinen, wenn Sie Bauträger sagen. Es wird ganz, ganz häufig verwechselt, der Bauträger mit dem Generalunternehmer oder Bauunternehmer. Und rechtlich ist ein Bauträger nur die Person, die auf eigenem Grundstück ein Gebäude errichtet. Das ist in der Regel ein Mehrparteienhaus, in dem Eigentumswohnungen verkauft werden, oder aber eine Reihenhaussiedlung, in den Reihenhäuser verteilt und verkauft werden. Da baut der Unternehmer als Bauherr selbst und veräußert diese Einheiten. Das ist eine rechtlich sehr problematische Situation, weil ich als Erwerber eines Bauträgers immer auf dieses fremde Grundstück zahle und nicht auf mein eigenes. Nach deutschem Recht ist so, wenn ein Gebäude auf dem Grundstück entsteht, gehört das Stück für Stück mir als Eigentümer des Grundstücks. Beim Bauträger gehört das erstmal, bis ich alles bezahlt habe und der Vertrag abgewickelt wird, dem Bauträger. Und das macht es auch vor allen Dingen im Fall der Insolvenz sehr schwierig. In der Bauträgerinsolvenz muss man sich in der Regel auch mit der finanzierenden Bank des Bauträgers auseinandersetzen. Man hat meistens viele Mitstreiter, die auch mitentscheiden müssen, ob man in der Gemeinschaft weiterbaut. Gehen wir mal von dem normalen Fall aus. Ich habe ein Grundstück und habe das bebauen lassen und der Unternehmer meldet mitten im Bauvorhaben, erweiterter Rohbau in der Regel, Insolvenz an. Da ist es wichtig, dass man so ein bisschen seine Antennen ausfährt und früh genug spürt, da stimmt was nicht. Das merkt man meist daran, wenn die Nachunternehmer kommen, sagen, warum zahlen sie nicht, obwohl sie schon die Raten bezahlt haben, also die nicht bezahlt werden. Oder wenn die Baustelle außerordentlich lang ruht, dann kann man schon mal auf der Seite insolvenzbekanntmachungen.de nachschauen, ob es da gegebenenfalls einen Insolvenzantrag gibt. Sollte der noch nicht vorliegen oder Sie auch in Ihrer Recherche nichts finden, macht es Sinn, sich sehr früh durch einen Anwalt beraten zu lassen. Denn wenn auf der Baustelle nichts passiert und ich vorher entsprechende Fristen gesetzt habe, können Sie aus dem Vertrag aussteigen, also ihn außerordentlich kündigen. Also nur wenn die Insolvenz eingetreten ist, es ist schon ein Verfahren eröffnet oder der Insolvenzverwalter prüft noch, dann sind Ihnen erstmal die Hände gebunden. Das Einzige, was man dann wichtig empfehlen kann, das ist sehr relevant, ist, dass ein privater Bauherr den Bautenstand feststellen lässt durch einen Gutachter und das erstmal ins Verhältnis setzt zu dem, was man schon gezahlt hat. Und dann muss man einfach abwarten, wie der Insolvenzverwalter entscheidet, ob er sagt, okay, ich erfülle diesen Vertrag bis zum Schluss, oder was meist der Fall ist, dass man eben sagt, nein, wir werden es nicht fertig bauen, und dann muss man einsteigen mit einem Anwalt, später über eben eine Frist setzen und dann aus dem Vertrag aussteigen. In der Regel muss man, wie gesagt, bei größeren Bauvorhaben, wo auch eine finanzierende Bank beim Bauträger zum Beispiel drinsteckt, mit diesen Gläubigern quasi auch verhandeln. Das macht es sehr kompliziert. Also der Bauträger ist insolvent. Was mache ich? Ich lasse erstmal den Bautenstand feststellen, damit ich es selbst dokumentiert habe. Und dann sollte man so schnell wie möglich einen Fachanwalt für Bau- und Immobilienrecht aufsuchen.
Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn die Insolvenz schon vorangeschritten ist, habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich dann warten muss, wie die Gläubiger, also wie sich das dann entscheidet, ob es gebaut wird oder nicht. Und für den Fall, dass es nicht fertig gebaut wird, bekomme ich denn dann das Geld, was ich schon teilweise investiert habe, dann auch wieder zurück?
Das ist auch wieder da zu differenzieren. Beim Bauträgervertrag sind da entsprechende Freistellungserklärungen durch die Banken abgegeben worden, sodass ich das, was ich bezahlt habe, wenn ich rückabwickeln will, auch von der Bank wieder zurückbekomme. Wenn ich aber auf meinem eigenen Grundstück etwas bezahlt habe und ich habe zu viel bezahlt, bekomme ich das in der Regel nicht zurück. Also Sie können zwar viele Summen an die Insolvenztabelle anmelden, aber in der Regel kommt kein Geld zurück. Umso wichtiger ist es, da schon präventiv hinzuschauen und darauf zu achten, welchen Zahlungsplan legt mir dieser Unternehmer hier genau vor? Zahle ich tatsächlich, so wie es im Gesetz steht, immer dann, wenn ein Teil der Leistung mangelfrei erbracht ist, also die sogenannte Abschlagszahlung, entspricht also meine Zahlung an den Unternehmer dem Bautenstand und das Bauvolumen auf dem Grundstück, oder behauptet er, er hat schon das Dach drauf und die Fenster drin und die Fenster sind noch nicht da, dann darf ich natürlich auch nicht zahlen. Vorher ist es ganz wichtig, dass man sich mal so eine Marschroute, so eine Zahl merkt. Wenn ich ein Haus auf Bodenplatte baue und einen Zahlungsplan vorgelegt bekomme, der mit 75% nach Rohbau, also das Dach ist gedeckt, die Fenster sind noch nicht drin, also wenn ich in dem Zustand eine Rechnung bekomme, über schon gezahlt habe in Höhe von 75%, dann wird es zu viel sein. 50-55% sind da die höchsten Summe, die man bis dahin bezahlt haben darf. Ja, dass man auch da im Klaren ist und auch vor allen Dingen während der Bauphase auf gar keinen Fall zahlt, bevor die Leistung mangelfrei durch einen baubegleitenden Qualitätskontrolleur, da können wir gleich noch drüber sprechen, überprüft ist und für mangelfrei freigegeben. Ja, und noch ein Hinweis, wir gehen jetzt einfach mal von einem Verbraucherbauvertrag aus. Seit 2018 werden Verbraucher ganz besonders geschützt. Leider ist das noch nicht wirklich in der Baubranche angekommen. Ich bekomme heute noch Verträge vorgelegt, in denen man einfach das Gefühl hat, die haben das Gesetz nicht gelesen. Und da ist auch vorgesehen, dass man zum Zeitpunkt der Abnahme, also dann, wenn der Unternehmer denkt, ich bin jetzt fertig, höchstens 90% der Bausumme abgerufen haben darf und auch verpflichtet ist, bevor man das allererste Mal Geld vom Bauherrn verlangt, diesen Bauherrn eine 5%ige Vertragserfüllungssicherheit vorzulegen. Solvente Unternehmer legen dann in der Regel eine Bürgschaft vor, oder aber, da haben die das Wahlrecht, erlauben dem Bauherrn in der ersten Rate einfach diese 5% der Gesamtsumme abzuziehen. Also will sagen, der Gesetzgeber sieht vor, dass bei der Abnahme ein Verbraucher noch 15% der Bausumme in seinem Portemonnaie hat. Das ist wichtig. Okay. Ja, das vergessen viele und zahlen einfach, weil sie den Unternehmer bei Laune halten wollen und weil er doch so ein netter Kerl ist und weil er für die Tante auch so gut gebaut hat. Und das sind halt so typische Situationen. Und das größte Problem ist, wenn das Geld zu früh, zu viel bezahlt wurde oder aber wenn ich für Leistungen, die nicht mangelfrei sind, bezahlt habe.
Okay, also zu dem Zeitpunkt der Abnahme muss ich 15% noch in meinem Portemonnaie sozusagen haben.
Ja.
Jetzt sagten Sie ja schon, es ist auf jeden Fall immer gut, präventiv zu schauen. Was raten Sie denn Menschen generell, die zu Ihnen kommen und bauen wollen? Wie sollen die denn planen?
Eigenes Wissen ist unfassbar wichtig. Man muss wissen, was da auf einen zukommt. Oft ist es so, dass man sich so ein bisschen leiten lässt durch die Fertighausparks, dann geht man da hin, dann kriegt man Kaffee und man fühlt sich wohl. Genau so soll das Haus aussehen und trifft dann Entscheidungen, die nicht gut sind. Also ich hatte schon sehr, sehr häufig zum Beispiel Bauherren bei mir, die in so einem Musterhauspark einen Vertrag unterschrieben haben, obwohl sie noch gar kein Grundstück haben. Das ist ein großes Problem, was es hier in Deutschland gibt, muss ich jetzt wirklich mal sagen. Wir versuchen da, ich bin ja auch Vertrauensanwältin des Bauherrenschutzbundes, das verändern zu lassen, auch gesetzlich, weil in Österreich zum Beispiel können Sie keinen Bauvertrag unterschreiben, wenn Sie nicht nachweisen, wo gebaut wird. In Deutschland geht es schon, weil wie soll ein Unternehmer ein ordentliches Angebot vorlegen, wenn er gar nicht weiß, wo er baut, wie das Grundstück aussieht, wie der Bebauungsplan ist. All diese Dinge sind ja wichtig. Und viele Bauherren werden durch die Vertriebsprofis geködert nach dem Motto, unterschreiben Sie ruhig mal, Sie kommen da kostenlos raus. Aber in der Regel kostet es 10% der Bausumme und bringt immer wieder Ärger. Deshalb auf gar keinen Fall unterschreiben, bevor man ein Grundstück hat. Sich darüber im Klaren sein, dass es ein komplexes Vorhaben ist, bei dem man sich Wissen aneignen sollte. Wir haben da auch einen Bauherrenführerschein entwickelt, um den Leuten einfach dieses Grundwissen zu vermitteln. Außerdem sollte die Bau- und Leistungsbeschreibung durch einen baubegleitenden Qualitätskontrolleur, den wir grundsätzlich auch empfehlen, überprüft worden sein, weil das ist ja das Herzstück des Vertrages. Das heißt ja, da steht all das drin, was man sich als Bauherr vorstellt. Welche Dachform, welche Fenster, welche Böden, wie die Bäder aussehen und so weiter. Und das ist eben wichtig, überprüfen zu lassen.
Und wie finde ich so jemanden? Also wenn Sie sagen, so ein Gutachter ist das wahrscheinlich, ne?
Genau. Baubegleitende Qualitätskontrolleure waren, als ich vor 20 Jahren gebaut habe, noch sehr exotisch. Aber damals gab es schon die vom Bauherrenschutzbund und vom Verband privater Bauherren. Die sind bundesweit organisiert und in der Regel hat man in der Nähe seines Bauvorhabens auch einen entsprechenden Experten. Wir vom Bauglück vermitteln die auch. Das heißt, wenn Bauherren uns anschreiben, dann suchen wir denen jemanden, der in der Nähe des Bauvorhabens ist und von dem wir wissen, dass er die Verbraucherbrille aufhat. Denn es gibt einige Sachverständige, die mehr aus der Sicht des Unternehmers auf die Baustelle schauen und weniger aus der Sicht der privaten Bauherren. Darum empfehlen wir die Verbraucherschützer, sage ich mal, vom Verband privater Bauherren und dem Bauherrenschutzbund. Die sind dann quasi sehr früh schon da, prüfen die Bau- und Leistungsbeschreibung und begleiten während der Bauphase. Ich kann Ihnen auch ungefähr den Preis sagen, so Pi mal Daumen zahlt man da etwa 1,5% der Bausumme. Die ist aber meines Erachtens sehr, sehr gut investiert, weil wenn Sie später streiten oder zu viel bezahlt haben oder gar nicht erkannt haben, dass eine Leistung mangelhaft ist, dann wird es viel, viel teurer. Das sind also die technischen Dinge, die man vorher beachten sollte. Ich empfehle auch jedem privaten Bauherrn den Vertrag vorher prüfen zu lassen. Wir hier bei Bauglück haben auch ein bundesweites Netzwerk und kooperieren auch mit den Kollegen vom Bauherrenschutzbund, sodass bundesweit hier eine Vertretung möglich ist, eine Vertragsprüfung zu festen Preisen, damit man da auch mal ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommt. Ein normaler Verbraucherbauvertrag, also ich lasse mir auf meinem Grundstück ein komplettes Gebäude erstellen, kostet in der Prüfung 850 Euro brutto. Ein Bauträgervertrag, also für eine Eigentumswohnung oder ein Reihenhaus von einem Bauträger, ist teurer, der kostet 1.350 Euro, weil man da auch Bezugsurkunden prüfen muss, wie Teilungserklärungen, manchmal gibt es auch Fernwärme, nochmal eine Gemeinschaftsordnung, die geprüft werden muss, es ist umfangreicher. Manche Bauherren bauen auch gewerksweise, die beauftragen Architekten und die Kosten liegen dann bei 950 Euro. Für einen Architektenvertrag. Und wenn Sie sagen, okay, ich fange jetzt mal an zu sanieren im Bestand, dann sind es in der Regel Einzelverträge und da kostet der Vertrag 650, wobei man auch beim Sanieren im Bestand darauf achten sollte, man fällt auch unter den Schutz des Verbraucherbaurechts, wenn man einen Umbau im großen Stil macht, also so eine Art Kernsanierung, alle Fenster raus, also im Grunde so das Gebäude fast zurückbaut auf den Rohbauzustand, dann ist man auch unter dem Schutz des Verbraucherbaurechts und da wird man in der Regel auch einen Generalunternehmer für die Sanierung beauftragen. Und auch diese Verträge kosten dann 850 Euro.
Okay, und das sind sozusagen dann die zwei Seiten, die beleuchtet werden. Zum einen einmal würden Sie als Anwältin dann schauen, ist das alles rechtlich korrekt und der Bausachverständige, der schaut dann nochmal mit einer anderen Brille drauf, ob überhaupt, wie Sie sagten, das Dach da funktioniert und so weiter.
Genau.
Jetzt haben Sie schon so ein paar Stolperfallen angesprochen, aber welche sind denn noch so ganz typisch und welche gefährlichen Klauseln gibt es auch in diesen Verträgen?
Also wie ich schon gesagt habe, gibt es seit 2018 das Verbraucherbaurecht, aber wenige, leider Gottes wenige, halten sich dran. Also ich mache das jetzt seit 30 Jahren und ich hatte noch nie, wirklich noch nie einen Bauvertrag auf dem Tisch, wo ich dem Bauherrn hätte sagen können, den können Sie so unterschreiben. Meistens sind Klauseln drin, der Bauherrenschutzbund und auch der Verband privater Bauherren, die mahnen regelmäßig Baufirmen ab, weil die unwirksame Klauseln in ihren Verträgen haben, AGBs, wo sie gar nicht verstehen, welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit die überhaupt anfangen zu bauen. Und genau das hatte der Gesetzgeber ja nicht gewollt. Er wollte Klarheit für den Bauherrn, dass wenn er einen Bauvertrag unterschreibt, wann geht's los, wie lange dauert's und wann sind die fertig? Nun ist ja das alles sehr komplex und die Unternehmer sagen dann häufig, ah ja, wir machen zwar die Planung für Sie, aber wir wissen nicht, wie lange die Behörde benötigt und. Da empfehlen wir zum Beispiel immer, dass wenn die Baugenehmigung da ist, dass Sie dann verpflichtet sind, sich konkret auf eine Bauzeit festzulegen. Ja, also das muss dann auch so im Vertrag drinstehen. Also unklare Klauseln gibt's oft zum Fertigstellungstermin, zum Vertrag. Da wird oft von einem Festpreis gesprochen und in den allgemeinen Geschäftsbedingungen diese Regelung so ein bisschen aufgeweicht. Wenn irgendwas verändert werden muss, aus behördlicher Sicht zum Beispiel, wenn irgendwas länger dauert als geplant zum Beispiel. Also gibt es viele Klauseln, wo die Unternehmer sich so ein Hintertürchen für eine Erhöhung offen lassen. Und das muss man eben auch prüfen und dann sollte man das auch entsprechend nicht akzeptieren, weil mein Credo ist, ein Festpreis soll auch ein Festpreis bleiben und darf sich nicht im Nachhinein verändern. Ich brauche einen verbindlichen Fertigstellungstermin, ich brauche die Regelung zur Vertragssicherheit, das hatte ich ja am Anfang schon erwähnt, diese 5%, das muss im Vertrag drinstehen, weil es muss nicht im Vertrag, weil es steht ja im Gesetz, aber an das Gesetz hält sich ja keiner und viele private Bauherren wissen gar nicht, dass diese 5% einbehalten werden dürfen und zahlen ganz brav dann die erste Baurate und dann kommen die zu mir, sage ich, wo ist denn ihre Vertragserfüllungssicherheit, dann sagen die, was ist das, ja? Und wenn sie dann die Unternehmer anrufen, dann sagen die, haben sie gesagt, warum haben sie denn da keine Sicherheit? Und dann sagt er, ja, die wollten, haben sie nicht danach gefragt. Weil, und das ist auch Aufgabe von Bauglück, sage ich jetzt einfach mal, und auch so ein bisschen mein Credo, die Leute früh zu erreichen, deshalb auch solche Podcasts, um ihnen klar zu machen, es gibt hier besondere Rechte für Verbraucher und die muss man einfach kennen. So. Ganz abgesehen vom Leistungsinhalt, das ist auch noch wichtig, dass man den ordentlich festlegt. Ja, gibt es auch noch ein paar andere Klauseln nach dem Motto, der Bauherr wird verpflichtet, Bauwasser und Baustrom zu organisieren und auch zu bezahlen. Das ist jetzt auch schon gekippt worden. Also es gibt ja ständig Entscheidungen der Obergerichte, die Klauseln in Bauverträgen in Frage stellen und auch kassieren, nennen wir das Juristen, und dürfen einfach nicht mehr verwendet werden. Und es gibt auch viele Firmen, die sind schon abgemahnt mit rechtskräftigen Urteilen und machen trotzdem munter weiter mit ihren Klauseln. Ja, und wenn da die Kollegen, die sich damit auskennen, nicht aufpassen, geht es einfach immer so weiter. Und dann haben wir einen Zustand wie in den 70er Jahren, als Herr Semmeling in der Fernsehserie einmal im Leben die Geschichte eines Eigenheims sich mit den Ausreden von den Unternehmern auseinandersetzen musste. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist heutzutage wie vor 55 Jahren. Und das ist schon erschreckend, ehrlich gesagt, ja.
Obwohl sich gesetzlich ein bisschen was getan hat, sagten Sie, ne?
Es hat sich richtig viel verändert und es, das vor immerhin 5 Jahren. Und leider wird es bis heute nicht durchgehend angewandt.
Also so eine typische Stolperfalle ist eben auch dieser Festpreis. Sie sagten, da gibt es manchmal, steht das zwar so drinne und als Laie denke ich dann, okay, da habe ich einen Festpreis, aber dann gibt es in den AGBs nochmal so ein Hintertürchen. Was kann ich denn tun, wenn der Bauträger plötzlich einen höheren Preis verlangt?
Der Klassiker ist, dass man die Leistung noch nicht ausreichend beschrieben hat und im Fertighausbau zum Beispiel dann gesagt wird, das ist jetzt erstmal der Grundpreis, aber das ist ungefähr auch der Preis, den Sie zahlen. Und nach der Bemusterung, dann führen wir nochmal eine Berechnung durch und dann schauen wir mal. Ne? So, und dann ist vielen Leuten klar, also das ist ungefähr mein Preis und ach, viel teurer wird es schon nicht, weil da ist ja schon eine Badewanne und die Böden und so alles drin. Und dann kommt man zur Bemusterung und ist erstaunt, was am Ende dann an Mehrkosten auf viele Bauherren zukommt. Das ist das eine. Also die Leistung ist nicht ausreichend beschrieben und man hat sich noch nicht festgelegt. Und das ist eben meines Erachtens auch ein großer Fehler, dass man sich nicht die Zeit nimmt, vorher sich genau Gedanken zu machen, was man will und was man nicht will. Und wenn man weiß, was man will, dann sollte man das auch im Vertrag festschreiben. So, das ist das eine. Also ich habe die Leistung nicht ausreichend beschrieben und mich nicht festgelegt. Und das zweite ist, dass die Dauer des Bauablaufs nicht richtig festgelegt ist, dass zum Beispiel die Genehmigungsphase zu lange dauert und dann sich Preise erhöhen. Das steht dann auch immer in den Klauseln drin. Da bin ich der Auffassung, wenn der Unternehmer als Generalübernehmer auch die Planung übernimmt, übernimmt er auch das Risiko, dass es eben länger dauert als geplant. Und länger dauert als geplant heißt ja auch für viele Bauherren, die unterschreiben im Dezember 2021 einen Bauvertrag und sie hoffen, sie kriegen gesagt, im nächsten Jahr sind sie im Haus. So, und dann stellt sich heraus, dass die unterschreiben ja dann auch alle ihre Darlehensverträge mit einem gewissen bereitstellungszinsfreien Zeitraum. Und dann bekommen sie im Oktober des Folgejahres gesagt, dass immer noch keine Baugenehmigung vorliegt und dass es an dem und dem Grund hängt. Das heißt, die Bauherren haben dann die Gewissheit, sie werden weder an Weihnachten im Haus sein, geschweige denn in den nächsten 6 Monaten, es wird sich alles noch weiter hinauszögern. Und dann hat man die Miete zu zahlen, den Bereitstellungszins zu zahlen.
Das ist ja nochmal ein Aufschlag.
Ja, eben, diese Doppelbelastung, das ist eben das, was ganz, ganz viele Bauherren in die Knie zwingt. Und in den Phasen 2019, 20, 21 sind so viele Bauverträge unterschrieben worden und von den Firmen angenommen worden. Die konnten die gar nicht abarbeiten. Und dann hat man so eine Art Taktik entwickelt. Da gab es auch mal einen schönen Beitrag im NDR, kann man googeln. Sind dann sogenannte Kühlschrankverträge gemacht worden, reingeholt, reingelegt. Und dann nach 10 bis 12 Monaten kam man mit wie Kai aus der Kiste und hat gesagt, ja, tut uns leid, wird jetzt teurer. Wir können es jetzt nicht mal in den Festpreis halten, weil wir haben Vertrag ja nur 12 Monate vereinbart. Das sind schlimme Situationen für private Bauherren und hat in der Zeit, und da haben wir immer noch mit zu tun, jetzt im Jahr 2023 in unserer anwaltlichen Tätigkeit mit Verzugstatbeständen und Bauherren, die das Bauen aufgeben müssen, weil es nicht mehr für sie finanzierbar ist. Und das ist ganz, ganz besonders schlimm. Ja, deshalb Festlegung beim Baupreis, Festlegung bei der Bauzeit, Festlegung beim Leistungsinhalt, das ist wichtig. Und ich möchte noch mal was zum Vertrag sagen. Verträge sind ja grundsätzlich zum Vertragen da. Und wann vertrage ich mich? Wenn ich genau weiß, was da steht und wenn ich genau weiß und auch verstanden habe, was da steht. Und diese Klarheit im Vertrag, die am Anfang vielleicht so ein bisschen hakt und ich kenne ja die privaten Bauherren jetzt mittlerweile recht gut, die dann immer sagen, ach, das wird schon stimmen, die machen ja schon immer solche Verträge oder sie sagen, ja, der hat auch meiner Schwester das Haus gebaut, ist alles gut gegangen. Das ist eben nicht gut da zu verzichten auf Klarheit, ja?
Also Sie sagen, eigentlich ist es so, dass ich mich schon festlegen soll, mir genau bewusst werden soll, was ich möchte bei der Bemusterung etc., bei der Leistung und keine Angst davor habe. Vielleicht auch manchmal ist es ja vielleicht auch so, dass ich denke, oh Gott, dann ist meine Flexibilität beschnitten, wenn ich jetzt das in den Vertrag schon schreibe. Aber prinzipiell sagen Sie ganz klar, das ist wichtig, so detailliert wie möglich, so klar wie möglich. Und ich unterschreibe im besten Fall nichts, was ich nicht verstehe.
Ja.
Ist es denn möglich, dass ich dann so einen Festpreis wirklich in dem Vertrag festhalte? Also wo der Bauträger dann nicht rauskommt?
Ja, natürlich ist es möglich. Und zwar dann, wenn ich Klarheit geschaffen habe, es gibt ja auch so einen Königsweg, ne? Ich habe ein Grundstück gekauft und hol mir dann ein Bodengutachten ein. Dann besorge ich mir eine Architektenplanung, also eine Baugenehmigung von einem Architekten. Es gibt spezialisierte Architekten, die machen nur Baugenehmigungsplanung, ne? Dann habe ich eine Planung, ein Grundstück, ein Bodengutachten und dann kann ich mit diesen Grundlagen zu einem Generalunternehmer gehen und sagen, hier sind die Eckdaten für mein Bauvorhaben. Da ist der Bebauungsplan, mein Grundstück, Bodengutachten und die Baugenehmigung. Und in den Fällen kann der Unternehmer nicht mehr kommen und sagen, oh, wir wissen ja nicht, wie lange die Baugenehmigung dauert. In den Fällen kann er sehr genau sagen, wann er anfangen kann, wie lange es dauert und wann er fertig ist. Und er kann in den Fällen auch dann, wenn das Leistungsbild klar beschrieben ist, festlegen, was der Festpreis ist. Und das ist der Königsweg. Leider machen das viele Bauherren nicht, weil sie sagen, sie wollen alles aus einer Hand. Heißt, der Unternehmer dann als Generalübernehmer macht auch die Planung. Da würde ich Klauseln in den Vertrag wünschen, wo sich der Unternehmer bereit erklärt, nachdem die Baugenehmigung vorliegt, sich sowohl festzulegen, was die Bauzeit angeht, als auch ja, sich festzulegen, was den Baupreis angeht. Das sollte man aber eigentlich vorher schon, dass ja im Wesentlichen vom Inhalt der Leistungsbeschreibung abhängig ist. Und die Gerichte sind da auch ziemlich eindeutig. Wenn ich jetzt als Unternehmer einen Vertrag anbiete, dann muss ich eben auch das, was ich benötige, um dieses Haus für den Bauherrn für, ich sage jetzt mal, 550.000 Euro zu bauen, vorhalten, damit ich diesen Preis halten kann. Ja, ich kann nicht sagen, ich fange jetzt mal an und dann gucken wir mal. Ich muss auch unternehmerisch, wirtschaftlich schlau vorgehen. Und da ist es häufig so, das ist auch meine Erfahrung, dass einfach die Digitalisierung in der Baubranche noch nicht wirklich angekommen ist, dass es oft gerade bei sogenannten Franchise-Nehmern von Firmen, die eben ihr Baukonzept an andere weitergeben, das sind dann Leute, die Häuser bauen, die vorher Pizza verkauft haben oder Haare geschnitten haben, die werden dann Lizenznehmer von irgendeinem Haushersteller und die haben überhaupt gar keine Ahnung von Koordination. Die setzen vielleicht jemanden ein und der kostet Geld und dann überall wird gespart und dann wird es meist teuer und das sind auch große Risiken. Also sich auch genau anschauen, mit wem habe ich es denn hier eigentlich zu tun? Ist da die Firma, die oben im Angebot drin steht, auch die baut? Weil ganz oft ist dann bei der Bezeichnung, wer baut, steht da jemand, der mit der Firma insofern nur was zu tun, als er der Lizenznehmer ist. Also derjenige, der dann baut. Und das kann jemand sein, den gibt es erst seit 4 Wochen, weil er jetzt neu eingestiegen ist. Da muss man wirklich genau hinschauen. Das machen wir zum Beispiel, prüfen wir auch im Rahmen der Vertragsprüfung. Mit wem hat das hier zu tun? Was haben die für eine Bonität? Wie viele Häuser bauen die im Jahr? Welche Erfahrung haben sie? Sie merken, man muss unfassbar viel vorher machen. Also die Planungsphase, die muss relativ lang sein. Ich weiß, man wird ungeduldig. Ich kenne das selbst, als ich Bauherrin war, ging es mir auch so. Es konnte für mich nicht schnell genug gehen. Aber im Grunde hat es sich für uns gelohnt, diesen Weg zu gehen. Grundstück, Bodengutachten, Baugenehmigung, Bebauungsplan und dann den GU zu beauftragen. Und an diesem Königsweg orientiert habe ich auch diesen Bauherrenführerschein aufgebaut und aber auch gezeigt, dass es in anderen Bauabläufen eben auch funktioniert. Und ganz wichtig, egal was ist, immer ordentlich kommunizieren. Nicht schweigen und nichts sagen und hoffen, dass es schon funktioniert oder Vogelstrauß-Taktik, das macht gar keinen Sinn. Sie müssen kommunizieren. Das lernt man übrigens auch beim Bauherrenführerschein. Wie spricht man mit einem Unternehmer auf Augenhöhe? Viele fühlen sich so ein bisschen als Bittsteller. Ach, kann ich doch nicht machen. Ich kann doch nicht schon wieder das und das. Weil dann hört man dann so Ausreden wie, das machen wir schon immer so und das kann man nicht ändern. Und ja, dann baut halt ein anderer mit uns. Da lassen sich viele so ein bisschen entmutigen. Da wünsche ich mir halt auch so ein anderes Standing der privaten Bauherren, weil sie geben so viel Geld aus. Das ist ihr Lebensprojekt, ja. Und da darf man sich auch anders positionieren. Das ist auch eine Sache, die mir unfassbar wichtig ist. Und je mehr Podcasts wie dieser hier zum Beispiel in die Welt geteilt werden, umso mehr entsteht hoffentlich, und das zeigt sich jetzt irgendwie auch in meiner Bubble, bekomme ich das mit, auch bei meinen Mandantinnen und Mandanten, dass da immer ein noch größeres Selbstbewusstsein entsteht.
Wenn Sie jetzt sagen, eben Kommunikation ist ganz wichtig und ich kann eben das alles, was ich möchte, in diese Verträge auch reinschreiben lassen. Natürlich nicht, was ich möchte, aber wenn mir wichtig ist eben dieser Festpreis, dann bespreche ich das mit meinem Anwalt oder meiner Anwältin und gucke, dass da eine Klausel drin ist, die das eben ganz festmacht. Besser ist, habe ich noch verstanden, ist ihr Königsweg, eben nicht alles aus einer Hand, sondern besser diese erste Planungsphase separat zu machen und dann zum Generalunternehmer zu gehen. Ist das genau das Gleiche mit Terminen für die Fertigstellung, dass man da verbindliche Termine hat?
Ja. Genau. Und man sollte auch immer eine Frist im Vertrag mit einer Vertragsstrafe koppeln. Weil, und das darf man eben auch deutlich sagen, wenn man nicht pünktlich reinkommt, aus welchen Gründen auch immer, und in der Regel hat der private Bauherr das nicht verursacht, ja, dann muss man Kosten abfangen, in Zwischenwohnungen einziehen, die Kinder mit dem Auto längere Strecken in die Schule oder in den Kindergarten bringen, hat einen längeren Weg zum Beruf oder zum Job. Also das sind alles Dinge, die wichtig sind. Und ich sage immer, die Vertragsstrafe ist nicht zum Dazuverdienen im Vertrag, sondern sie macht aus Sicht des Auftraggebers, also der Bauherren, deutlich, wie wichtig es ist, zu wissen, wann man ins Haus kommt. Und dass, wenn der Unternehmer sich da nicht festlegen kann oder will, dass es ihn schmerzen muss, wenn er die Bauzeit nicht einhält. Eine Strafzahlung für die Nicht-Einhaltung der vorgegebenen Bauzeit.
Kann man auch dann so festlegen. Okay. Wie unterscheiden sich denn die rechtlichen Gegebenheiten, wenn ich keinen Bauträger habe, sondern alle Gewerke selbst koordiniere? Worauf muss ich da achten?
Das ist die Königsdisziplin. Wenn ich mir das tatsächlich zutraue, die Gewerke einzeln zu vergeben, dann muss ich wissen, wann ich was benötige. Und Sie benötigen ja auf jeden Fall für die Baugenehmigung, benötigen Sie ja auf jeden Fall einen Architekten, den kann man dann auch beauftragen für die weiteren Maßnahmen, und sie benötigen ja auf jeden Fall jemanden, der den Bau koordiniert. Und einem Laien, ich will jetzt keinem hier zu nahe treten, kann ich das nicht wirklich zutrauen. Sie brauchen da einen Profi zur Seite, der dann Geld kostet. Entweder das ist ein Architekt oder sie beauftragen einen externen Bauleiter, der diese Arbeiten überwacht. Wenn Sie, und das sind so die Klassiker, wenn meistens kommen die Bauherren, die das machen, selbst aus irgendeinem Handwerk oder haben in der Familie jemanden, der beispielsweise den Rohbau stellen kann, da muss mir eben klar sein, ich muss schon ein großes Fachwissen haben, in welcher Planungsphase, in welcher Ausführungsphase ich welche Maßnahmen ergreifen muss, wann ich welche Anträge stellen muss, wann was beauftragt werden muss, damit die Gewerke schön ineinander laufen. Das ist nicht so einfach. Und ich muss vor allen Dingen auch wissen, was in den Leistungsbeschreibungen drin steht. Und da wird es oft so, dass man ja Angebote vom Unternehmer erhält, der jetzt meinetwegen nur das Gewerk Fenster macht. Dann haben sie einen, der nur die Heizung macht, der Zimmermann, der das Dach macht und der Rohbauer, der das Gebäude macht. Die kennen sich in der Regel untereinander nicht. Und da ist es schon schwierig zu koordinieren, wann beginnt denn der Dachdecker, wie schnell ist denn der Rohbauer fertig, wie kriege ich das in den Vertrag koordiniert. Sie brauchen dann auch verschiedene Verträge. Also es ist ein unfassbar komplexer Ablauf. Dafür gibt es Architekten, dafür gibt es Generalunternehmer. Einige wenige Bauherren machen das, aber es ist kein Spaziergang. Ja.
Und dann muss man die einzelnen Verträge wahrscheinlich dann prüfen lassen, ne?
Ja.
Okay, und Sie sagten, das war ja auch, lag bei 950 Euro, sagten Sie dann pro Vertrag, pro Einzelvertrag dann, ne?
Wenn Sie jetzt ein Einzelgewerk vergeben, sind es 650 Euro, wenn Sie Rohbau, dann einen Vertrag für den Dachdecker und so weiter. Da muss man einfach mal schauen, wenn Mandanten mir mehrere Verträge vorlegen, dann machen wir meistens so einen Gesamtpreis. Aber ich weise immer darauf hin, wie schwer es ist, das so zu koordinieren, dass es nicht zu Baustopp oder irgendwelchen Störungen in den Gewerken kommt.
Okay, ich höre so ein bisschen raus, das raten Sie eigentlich nicht.
Nee, rate ich nicht.
Wenn wir jetzt diesen ganzen Komplex Neubau nochmal so ganz kurz zusammenfassen. Seit 2018 gibt es eigentlich eine neue Regelung, die Verbraucherinnen und Verbraucher schützt, aber oft erleben Sie Verträge, die das noch nicht beinhalten. Ich habe noch den O-Ton von Ihnen im Ohr, dass Sie sagten, es gab eigentlich noch keinen Vertrag, wo Sie Ihren Klientinnen oder Klienten gesagt haben, ja, können Sie unterschreiben, da war immer irgendwas nicht so ganz koscher. Sie sagen, es gibt so einen Königsweg, man hat ein Gutachten, ein Bodengutachten, eine Baugenehmigung und eben ein Grundstück und dann geht man zum Generalunternehmer und lässt sich dann eben mit diesem Bebauungsplan und mit dem Bodengutachten und dem Grundstück so einen Festpreis machen, schreibt das alles sehr, sehr detailliert in den Vertrag, so detailliert wie möglich, so klar wie möglich, man muss es verstehen und darf auch keine Angst haben davor, dass es eben sehr klar und auch schon sehr detailliert da drinne steht, schon auch mit breitem Kreuz die Forderungen durchsetzen, die man hat, denn das, was man einmal in seinem Leben macht, so häufig, ne, so einen Lebenstraum umsetzen und da muss man auch dafür einstehen und nichts unterschreiben, was man nicht versteht. Ganz wichtig ist, dass man nicht alles bezahlt hat bei der Abnahme, habe ich verstanden. Sie sagten, 15% sollte man immer zurückbehalten, eben für den Fall, dass dann doch irgendwas nicht richtig ist. Und die Vertragsstrafen, die sind auch sehr relevant, sagen Sie, weil es ist eben so, wenn man zum Beispiel nicht rechtzeitig fertig, also oder wenn das Haus nicht rechtzeitig fertig ist, dann hat man unglaublich viele Kosten von einer Zwischenmiete über Aufwände, die man für die Koordination mit den oder den Transport von Kindern und eigenem Arbeitsweg hat etc.
Richtig.
Jetzt ist es ja so, dass wir gerade so ein bisschen einen Abschwung von Neubauten sehen bei uns im Immobilienmarkt generell. Es ist ja so, dass die meisten Menschen jetzt eher so in Bestandsimmobilien investieren oder eben auch, wenn sie schon eine Immobilie haben, da energetische Modernisierungen vornehmen. Bin ich denn gesetzlich dazu verpflichtet, mein Haus energetisch sanieren zu lassen?
Das Bauen und Sanieren im Bestand ist schon ein bisschen länger en vogue. Weil es eine Generation, junge Generation, junge Familien gibt, die es einfach sehr spannend finden, Bestandsimmobilien, die sie beispielsweise geerbt haben, energetisch zu sanieren, umzubauen. In Städten werden häufig die Wohnungen saniert und umgebaut. Und das ist schon längere Zeit so. Und da kann man im Grunde sagen, die Sanierung und das Bauen im Bestand ist auch eine Königsdisziplin. Viele trauen sich sogar zu, wenn sie das Haus von der Oma geerbt haben, im Untergeschoss zu wohnen und oben so nach und nach die Arbeiten ausführen zu lassen. Das ist Wahnsinn, dass man sich das zumutet. Und ich habe schon weinende Bauherren, die mit Planen auf dem Dach oben die Nächte verbracht haben und Angst hatten, dass alles runterfällt und das Wasser ins Haus kommt, hier vor meinem Schreibtisch gehabt, weil sie den Handwerker nicht mehr bekommen haben. Also das ist schon eine große Aufgabe. Man kann nur im Einzelfall, ich kann es jetzt hier nicht verallgemeinern, Sanierungs- und Modernisierungspflichten. Das muss man, hängt von der Immobilie ab und welche Maßnahmen man ergreifen will. Manchmal muss man die genehmigen lassen. andere eben nicht, je nachdem, was sie durchführen wollen. Auch da mein dringender Rat. Auch da sind die Experten vom Bauherrenschutzbund oder vom privaten Verband privater Bauherren die richtigen, die in der Lage sind, so eine Immobilie erstmal anzuschauen und einen sogenannten Bestandscheck zu machen. Die schauen sich die Immobilie an und verstehen die auch. Anders als wir Laien, wenn wir in ein Gebäude kommen, wir sagen, ach wie schön und guck mal die tollen Wände, die Decken und hier Stuck und alles wunderbar. Und dann geht der Experte unter das Dach und sie findet einen Hausschwamm, den sie natürlich überhaupt nicht entdeckt haben. Welche Folgen hat das für sie? Welche Kosten kommen da auf sie zu? Also einmal jemanden reinzuschicken, auch wenn ich es geerbt habe, ja, weil ich dann einfach das Wissen habe, was ich benötige, um einen Auftrag zu erteilen. Was ist hier los? Welchen Bestand habe? Welchen Bestand habe ich? Welche Wände kann ich rausnehmen? Was ist, wenn es ein Denkmalgebäude ist, was ist vom Denkmal her möglich? Wenn Sie zum Beispiel ein Einzeldenkmal erben, dann können Sie von ausgehen, da ist alles innen und außen unter Schutz gestellt und da brauche ich einfach einen guten Draht zum Denkmalamt und kann ich einfach machen, was ich will. Und wenn Sie so einen Ensembleschutz haben in der Straße, geht es meistens nur um die Außenhülle. Das muss man eben auch wissen. Aber das sind Dinge, die dann die Experten feststellen im Bestandscheck. Und dann, der nächste Schritt ist dann ein Modernisierungscheck. Die schauen sich das an und die können auch genau einordnen, welche Maßnahmen sie technisch umsetzen müssen, was die Energetik angeht. Das sind auch alles Experten in der Energetik. Ihnen aber auch genau sagen, welche Maßnahmen oder welche Aufträge Sie dann in der Folgezeit vergeben müssen oder sollten. Ja, also auch da brauchen Sie den Begleiter und auch da empfehle ich natürlich immer die juristische Prüfung der Verträge. Das sind dann manchmal Generalunternehmer, die das kernsanieren. Da fällt der private Bauherr eben auch unter den Schutz des Verbraucherbaurechts, wenn im großen Stil umgebaut und saniert wird. Wenn ich ansonsten sage, nee, ich will jetzt nur, was heißt nur? Also wenn Sie nur einen Wintergarten anbauen, ist das kein Fall fürs Verbraucherbaurecht, das ist dann ein Einzelgewerk. Oder wenn Sie nur die Fenster erneuern lassen, dann sind das Einzelgewerke, die sollten aber auf jeden Fall auch überprüft werden. Da bei Fenstern ist so ein typischer Fall, dass da nicht ordentlich aufgemessen wird, kein Aufmaß gemacht wird und dann werden Fenster geliefert, die nicht passen. Oder die so nicht bestellt waren. Und das ist auch besonders ärgerlich. Dann, da muss eben auch schriftlich fixiert werden, dass nach Aufmaß, und da würde ich dann auch einen Experten für den Aufmaßtermin mitnehmen, der eben auch weiß, was kommt denn als nächstes und wie müssen hier, muss das Aufmaß richtig durchgeführt werden. Da passieren auch viele Fehler.
Also der Bauherrenschutzbund ist da auch wieder mein Ansprechpartner und die machen sozusagen einen Ist-Zustand mit diesem Bestandscheck, sagten sie, und dann so einen Soll-Zustandscheck mit dem Modernisierungscheck und dann aber auch wieder die einzelnen Verträge juristisch prüfen lassen am besten.
Ja.
Braucht man denn Baugenehmigungen für energetische Sanierung?
Wie gesagt, das hängt ja von den Einzelfällen ab, das würde ich jetzt nicht verallgemeinern. Es gibt Maßnahmen, da brauchen Sie Baugenehmigungen und das muss eben vorher geklärt werden.
Wenn Sie jetzt mal so auf Ihre 30-jährige Erfahrung zurückblicken, was würden Sie denn sagen, ist die unterschätzteste Gefahr für die Menschen, die bauen wollen?
Im Sanieren und im Bestand oder insgesamt?
Vielleicht insgesamt.
Unterschätzt wird immer der Umfang einer solchen Maßnahme und die Zeit, die es in Anspruch nimmt. Unterschätzt wird, das wird alles schon richtig sein, der Vertrag wird schon stimmen, also dieses blinde Vertrauen, dass man immer wieder Bauherren vor sich sitzen hat, sagt, der war doch so nett, ja, unterschätzt wird oft die Kompetenz der Menschen, mit denen man es zu tun hat, unterschätzt wird die Gefahr und unterschätzt werden auch die Mehrkosten, die auf Bauherren zukommen können, wenn der Vertrag und das Leistungsverzeichnis vorher nicht ausreichend geplant, umgesetzt und vertraglich fixiert wurde. Aber trotzdem, ich will jetzt überhaupt gar keinen Bange machen. Bauen ist was Wunderbares. Also Bauen ist großartig. Ob man jetzt umbaut oder saniert im Bestand oder neu baut, die strahlenden Gesichter von Bauherren, bei denen alles glatt gelaufen ist, oder ich kriege dann Einladung zum Rohbau oder Einweihung, wo die sagen, ey, das war einfach super, wir hatten so eine gute Zeit, sie war anstrengend, ja. Aber darauf waren wir auch eingestellt, ja. Dieses richtige Mindset zu haben als Bauherr, dass das nicht so nebenher geht und sich auch darüber im Klaren sein, das knabbert an der Familiensituation. Die Kinder werden sagen, ey, ich habe gar keine Zeit mehr, was ist denn da los? Paare werden Stress bekommen, das ist so, ja. Wenn man das eben als Herausforderung annimmt und es dann geschafft hat und dann zurückschaut und sagt, mein Gott, was haben wir Tolles geschaffen. Wie gesagt, ich habe vor 20 Jahren gebaut und ich freue mich heute jeden Tag über das, was wir geschaffen haben, und die anstrengende Zeit und vor allem die Vorbereitung hat sich wirklich gelohnt. Bauen ist wunderbar, mitzuwirken ist wunderbar, es ist ein spannendes Feld und man lernt ja nicht nur sich selbst neu kennen, nämlich in Stresssituationen so funktionieren, sondern auch viele interessante Menschen und ganz neue Perspektiven.
Und Sie sagten ja auch nochmal, die Planung ist so wichtig, ne? Also ich gehe da voll mit Ihnen einher. Ich habe auch schon von vielen Kolleginnen und Kollegen gehört, klar, Neubau ist eine Herausforderung, aber wenn man das gut anpackt, wenn man die richtigen Begleiter hat. Sie sagten, Sie haben ja auch den Bauherrenführerschein, wo Sie die Menschen gut drauf vorbereiten. Man muss sich eben Wissen aneignen. Man sollte sich Partner suchen, die einem da unterstützen, die Expertise haben. Und dann kann man sich halt diesen Lebenswunsch dann auch gut verwirklichen, ne?
Genau, ganz genau.
Frau Raubert-Rohlinger, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren.
Ja, vielen Dank, dass ich meine Erfahrungen mit Ihnen teilen durfte und ein bisschen dazu beitragen konnte, das hoffe ich sehr, das Wissen zu verbreiten, weil das ist mir sehr, sehr wichtig, damit es mehr glückliche Bauherren gibt und nicht die gescheiterten Bauvorhaben bei mir als Anwältin auf dem Tisch landen, weil das macht dann irgendwie nach 30 Jahren überhaupt keinen Spaß mehr. Ganz im Gegenteil zur Prävention, die mich also immer wieder motiviert und anspornt und die einfach große Freude macht. Bauen ist was Tolles. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Frau Kamenz.
Ganz, ganz lieben Dank. Ich habe auch super viel gelernt.
Gut.
Wir hoffen, mit diesem Thema konnten wir euch mal andere Aspekte des Themas Baufinanzierung ein bisschen näher bringen und sind gespannt auf euer Feedback an hausgefragt@derklein.de. Wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr den Podcast abonniert auf den üblichen Podcast-Plattformen. Und noch eine ganz besondere Bitte. Bitte nehmt an unserer Umfrage teil, denn wir möchten, dass dieser Podcast besser wird, und das wird er nur, wenn ihr uns euer Feedback dalasst. Dafür schon mal ganz herzlichen Dank. Den Link findet ihr in den Shownotes und die Umfrage geht auch ganz, ganz fix. Unter 3 Minuten seid ihr da durch. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.